Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Lars Bessel. Ich lese aus meinem ersten Roman Der Bratschist, die außergewöhnliche Flucht des Kurt Lewin, erschienen im Eigenverlag. Für die vielen Namenlosen. Kommt einer von Ferne mit einer Sprache, die vielleicht die Laute verschließt, mit dem Wiehern der Stute oder dem Piepen junger Schwarzamseln. Oder auch wie eine knirschende Säge, die alle Nähe zerschneidet. Kommt einer von Ferne mit Bewegungen des Hundes oder vielleicht der Ratte, und es ist Winter, so kleide ihn warm. Kann auch sein, er hat Feuer unter den Sohlen, vielleicht ritt er auf einem Meteor. So schilt ihn nicht, falls dein Teppich durchlöchert schreit. Ein Fremder hat immer seine Heimat im Arm, wie eine Weise, für die er vielleicht nichts als ein Grab sucht. Nelly Sachs, jüdischer Flüchtling und deutsch-schwedische Literatur-Nobelpreisträgerin. Tag 1. 1. Heil Hitler! Es fühlte sich falsch an, was er sich gerade selber sagen hörte, und doch so normal. Sein etwas unbeholfener Gruß mit der rechten Hand wurde an diesem Wintermorgen des 24. Dezember 1942 nur mit einem mürrischen Kopfnicken beantwortet. Eine alte, bucklige Frau kam ihm auf der sonst noch menschenleeren Rigaer Straße in Friedrichshain auf dem leicht verschneiten Fußweg entgegen, trotz dicken Mantels, Handschuhen und Mütze fröstelnd. Doch es lag nicht nur am kalten Ostwind, der Berlin im vierten Kriegswinter so sehr frieren ließ. Mit dem Wind kam ebenfalls die Kunde, dass in Stalingrad das tausendjährige Reich nach knapp 10 Jahren bereits am Scheideweg stand. Auch für Kurt Lewin sollte es nach dem Osten gehen, doch sein Ziel war nun ein anderes. Mit festem Schritt in den noch ungewohnten Schaftstiefeln der SA und der SS führte ihn sein Weg knapp 5 Kilometer weit gen Süden über die Spree nach Treptow zum Güterbahnhof. Kurt Lewin, gerade einmal 24 Jahre alt, ein Mann von durchschnittlicher Statur, mit blauen Augen und trotz des jungen Alters nur noch vergleichsweise wenigen blonden Haaren. Zu sehen war davon allerdings wenig. Die dunkle Wollmütze hatte er tief in die hohe Stirn gezogen, den Kragen seines leicht verschlissenen Mantels hochgeklappt. Einzelne Schneeflocken fielen vom dunkelgrauen Himmel über der Hauptstadt, in den Straßenschluchten war es noch nahezu Nacht. Auch wenn um 7 Uhr an diesem Morgen des heiligen Abends sicherlich schon halb Berlin wach war, so war davon kaum etwas zu bemerken. Die Drohung des Großberliner Gauleiters, Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels, mit energischen Strafen, eventuell bei hartnäckiger Missachtung der Verdunklungsvorschriften, sogar mit Freiheitsstrafen, hatte Wirkung gezeigt. Da Berlin bereits seit längerem von feindlichen Luftangriffen verschont geblieben war, waren die Reichshauptstädter großzügiger mit diesen Vorschriften umgegangen. Doch seitdem die Berliner Polizei stichprobenartige Kontrollen vornahm, war Berlin tatsächlich zu den täglich wechselnden Zeiten stockdunkel. An diesem 24. Dezember bis morgens um 7.40 Uhr, so stand es in den Zeitungen. Soeben hatte Kurt Max Lewin, seit 1. Januar 1939 offiziell Kurt Israel Lewin, seine Wohnung in der Eldener Straße 29 zum definitiv letzten Mal abgeschlossen. Es befand sich sowieso kaum noch etwas darin. Was er in den vergangenen Tagen nicht mehr hatte verkaufen können, war bei seinem Tabakhändler Fritz Kuhn in der Elsenstraße auf dem Dachboden gelandet. Einer jener Aufbewahrier, die jüdischen Besitz vor der Beschlagnahme durch die Nazis bewahrten. Betten, Schränke, Tische und Stühle blieben allerdings im 3. Stock jenes Wohnhauses zurück, das für viele Jahre sein Zuhause gewesen war. Als Kurt Lewin den Schlüssel aus dem Türschloss zog, fiel sein Blick letztmalig auf jenen gelben Stern, der seit 15. April dieses Jahres neben dem Namensschild Lewin angebracht war. Den Judenstern an seinem Mantel hatte Lewin bereits abgetrennt und nur noch so lange mit einer Stecknadel provisorisch befestigt, bis er das Haus endgültig verlassen hatte. Als er die Wohnungstür des gefürchteten Blockwartes Meyer im 1. Stock passierte, hörte er jedoch nichts. Bevor Lewin die Haustür von innen öffnete, zog er die Stecknadel aus seinem Mantel und steckte den Stern in die Tasche. Das Minutenlicht im Hausflur verlosch, die Tür öffnete und schloss sich. Und als er die kalte Winterluft in seinem Gesicht spürte, war ihm klar, er ist frei. Vogelfrei. 2. Auch Joachim Marcuse, oder konkreter Joachim Israel Marcuse, war früh aufgestanden und hatte dasselbe Ziel wie sein Freund Kurt. Von der Plesserstraße 10 waren es allerdings keine 1000 Meter, die er bis zum Bahnhof zurücklegen musste. Marcuse, ein Jahr älter als Kurt Lewin, aber von ähnlich arischem Aussehen, hatte seinen Judenstern noch immer auf der linken Seite seines Mantels vorschriftsmäßig befestigt. Jenes handtellergroße Abzeichen in gelber Farbe mit dem Wort Jude in schwarzer Schrift darauf, das Menschen wie er lieber als Davidstern bezeichneten. Fest angenäht sein musste das 10 Reichspfennige teure, grobe Stück Stoff, was die Gestapo auch gern einmal mit einem Bleistift kontrollierte. Joachim Marcuse hatte aber auch gar keinen Grund, seinen Stern zu entfernen. Er war wie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, zur Zwangsarbeit. Während seine Frau Gerda in der gemeinsamen Wohnung blieb, machte er sich um 7 Uhr auf zum Güterbahnhof Treptow. An diesem 24. Dezember sollte noch schnell eine wertvolle Fracht verladen werden. Furniere eines dänischen Holzhändlers für einen Kunden in Schweden. Joachim Marcuse ging langsam. Mit den neuen Stiefeln taten ihm seine Füße weh, auch wenn sie nach dem Unfall damals an sich wieder gut geheilt waren. Doch vielmehr drückte die Verantwortung auf seinen Schultern. War er es doch gewesen, der zu all dem, was heute und in den nächsten Wochen geschehen würde, die Idee gehabt hatte. Ein junger Mann riss ihn aus seinen Gedanken. »Du Judensau! Hast du keine Augen im Kopf? Mach gefälligst Platz!« Marcuse hatte ganz vergessen, den Fußweg für diesen jungen Deutschen in seiner schmucken braunen Uniform freizumachen. Nur knapp konnte er einem Schlag ausweichen, was den SA-Nachwuchs zu weiteren Beschimpfungen veranlasste. Abgesehen von ganzen Straßenzügen, die für Juden schon seit Jahren gesperrt waren, wie etwa Teile der Wilhelmstraße und die Straße unter den Linden, hatten alle Berliner mit gelbem Stern die Straßenseite zu wechseln, wenn Arier in Sichtweite kamen. Marcuse tat es und hörte im Weitergehen noch etwas von Deportieren und KZ. Ein Konzentrationslager würde er mit Sicherheit in seinem Leben nicht betreten. Da war sich Joachim Marcuse sicher. Dem Zynismus anderer Juden hatte er nie recht etwas abgewinnen können, die sich seit einiger Zeit nicht mehr mit Auf Wiedersehen verabschiedeten, sondern mit Wir sehen uns im Massengrab. Beliebt war unter Berlins Juden auch die Frage, wollen sie sich das Leben nehmen oder mit evakuieren lassen? Joachim Marcuse hatte für sich, seine Frau und seinen Freund einen anderen Plan. Die Flucht. Im Vergleich hatte sie einen großen Vorteil, hatte er, nun doch zynisch, schon vor einigen Monaten festgestellt. Wenn sie uns erwischen, dann werden wir jedenfalls sofort erschossen. Doch so weit war es noch nicht, als er gegen 7:15 bei seiner Arbeitsstelle am Güterbahnhof ankam.